Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass unser Körper, ja unsere Körperverfasstheit, einen Einfluss auf unseren Glauben hat? Was das genau bedeutet, hören wir in der Predigt von Patrick Todieras zu 1. Korinther 3, 16.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, ein etwas in die Jahre gekommener Mann steht vor dem Spiegel, lässt seinen Blick am Spiegelbild rauf und runter wandern und meint dann seufzend zu seiner Frau: Puh, wenn ich das so sehe, fühle ich mich sehr alt. Meine Haut ist schrumpelig und schlapp, meine frühere Kraft ist weg. Schnell bin ich nicht mehr, da und dort ein Kilo so viel. In Summe, puh. Er dreht sich zu seiner Frau um und sagt: Bitte sag jetzt etwas Positives über mich, damit ich mich ein wenig besser fühle. Sie überlegt einen Moment und meint dann: Na, wenigstens scheint mit deinen Augen noch alles in Ordnung zu sein. Körper, die fit sind, körperliche Gesundheit und der christliche Glaube, darum geht's heute. Warum ist das Thema für uns wichtig? In unseren Breitengraden hat der christliche Glaube erstaunlich wenig mit Gesundheit zu tun. Wer krank ist, geht zum Arzt, zu Recht. Wer Hoffnung braucht, geht in die Kirche. Naja, bis vor nicht allzu langer Zeit stand in einem englischen Lexikon, dass Religion gut für jene ist, die schwache Nerven haben, also nervös sind. So wenig wie der christliche Glaube mit dem Thema Gesundheit verbunden wird, so kann man auch sagen, in unseren Breitengraden ist Religion und der christliche Glaube erstaunlich wenig körperlich. Christlicher Glaube, Religion wird mit Wertvorstellungen, mit Überzeugungen, mit Moral, mit Verhalten in Verbindung gebracht, aber eher weniger mit dem Körper. Oder auch eher mit Regeln, mit Geboten, mit richtig, mit falsch, mit Orientierung. Das ist ja auch alles richtig, aber auch sehr verkopft. Der christliche Glaube ist in unserer Umwelt kein körperliches Phänomen. Bis auf das wenige Auf- und Hinsetzen im Gottesdienst und Segenshandlungen, wenn man mit der Hand die Stirn oder Schultern einer Person berührt, ist das leichte Wippen bei einem schwungvollen Lied schon das höchste der Gefühle. Geradezu ekstatisch sind ja jene, die beim Singen des Vaterunsers einander die Hände reichen. Fast charismatisch sind jene, die sich bei der Verabschiedung umarmen. Aber sonst spielt der Körper in unserem Glauben eine unscheinbare, ja fast bescheidene Rolle. Er kommt einfach nicht vor. Interessant ist das, denn uns ist im christlichen Glauben etwas geschenkt, nämlich zwei Sakramente, die sehr körperlich sind, die Taufe und das Abendmahl. In der Taufe wird Wasser und das Wort Gottes mit Körperberührung verbunden. Wasser wird über Stirn oder Kopf des Kindes oder des Erwachsenen geleert. Es gibt auch die Immersion, das heißt, ein Mensch taucht ganz unter Wasser, so wie Jesus selbst, als er im Jordan getauft wurde. Und im Abendmahl bekommt man etwas zu essen und zu trinken. Das ist der Glaube, da ist der Glaube auch sehr körperlich. Jesus gibt sein Leib und sein Blut. Er gibt nicht nur einen schönen Gedanken, sondern es ist ein sehr materielles Geschehen. So wenig der Körper aktuell in unserem Glauben vielleicht eine Rolle spielt, so anders ist das in unserer gesellschaftlichen Umwelt. Gesundheit und der Körper sind wichtige Themen unserer Gesellschaft. Alex Brandl hat es schön gesagt: Der menschliche Körper ist heute ein Kampfplatz. Gesundheit ist das Lebensziel vieler Menschen, den Körper zu pflegen, zu hegen. Ich muss zugeben, ich habe es noch immer nicht probiert. Der Staatsvolleyballmeister Florian Schnetzer aus Ungenach meinte, dass man beim Schlafen den Mund zukleben soll, das verbessert den Schlaf. Es ist gut und wichtig, auf die Gesundheit und den eigenen Körper zu achten. Es ist eine wichtige Errungenschaft unserer Kultur, hier Gesundheit in den Mittelpunkt des Bewusstseins gerückt zu haben. Dass es so viele tolle Medizin gibt, Methoden, wie man frühzeitig Krankheiten erkennen kann, ist großartig. Vor kurzem meinte ein Arzt, die Diagnose Krebs ist heute kein Todesurteil mehr. Viele bekannte Krebsarten sind in einem großen Maß behandelt und heilbar. Natürlich gibt es so manche komische Sachen und Entwicklungen im Bereich der Achtsamkeit auf den Körper und die Gesundheit, die vielleicht unnatürlich wirken. Ob man wirklich täglich 100 Tabletten zu sich nehmen soll, um das Altern zurückzudrehen, und sich zu verjüngen, ist ein Extrembeispiel. Ja, ich weiß, es zeigt, dass es dazu kommen kann, den Körper und die Gesundheit ja fast anzubeten und zu verehren. Wenn die Sportuhr nicht mehr nur der Motivator ist, sondern der Herr, dem ich dienen muss, dem ich untergeordnet bin, dann ist hier vielleicht etwas schiefgelaufen. Die wichtige Aufmerksamkeit auf Körper und Gesundheit haben auch dazu geführt, dass Menschen länger leben, dass die Lebensqualität sich verbessert, dass man die Möglichkeit hat, im Alter noch ein gutes Leben zu beginnen und zu gestalten. Das ist schön. Ich will mich nicht auf die problematischen und schrägen Dinge in unserer Gesundheitskultur und vielleicht Fitnesswahn fokussieren, sondern eine positive Brücke zum christlichen Glauben schlagen. Denn der Körper hat im christlichen Glauben und hat auch schon im jüdischen Glauben seit jeher eine wichtige Rolle gespielt. Das ist das eine. So wenig der Körper aktuell in unserem Glauben vielleicht eine Rolle spielt, so anders ist es auch in den Geschichten der Bibel. Das ist das zweite. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gibt es zum Beispiel viele Regeln, die sich auf Gesundheit und den Körper beziehen. Einige darunter sind als Reinheitsgebote übertitelt. So wird zum Beispiel im dritten Buch Mose sehr genau beschrieben, was man tun soll, wenn man einen Ausschlag hat und wie man ihn behandeln soll und kann. Da gibt es ein großes Interesse am Körper des Menschen als Teil seines Glaubens. Das Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk ist die Beschneidung. Es ist erstaunlich, wie körperlich das Verhältnis von Gott und Mensch in vielen Liedern besungen wird. Gott gräbt Ohren auf und tut Lippen auf, heißt es in den Psalmen. Er öffnet Augen und schreibt in Herzen. Er lässt sich schmecken, seht und schmecket, wie freundlich unser Gott ist. So leiblich reden wir über Gott. Das Körperinnere ist dort sogar ein Ort der Gottesbegegnung. Herz, Kehle, Gebärmutter, Nieren. Interessant ist, dass das Hirn hier gar nicht vorkommt. Es sind auch viele theologische Wörter mit dem Körper verbunden in der hebräischen Sprache. Das Wort für Gebärmutter ist im Hebräischen eng verwandt mit einem ganz anderen Wort, das kaum jemand mit Gebärmutter in Verbindung bringen würde, nämlich Erbarmen. Wie in Herr, erbarm dich unser. Wie oft habe ich da schon gebetet oder es jemanden beten, hören oder singen? Im Hebräischen schwingt bei Erbarmen immer das Bild vom Mutterschoß mit. Ich stelle es mir so vor, wenn Gott sich erbarmt, wird er mir zum Mutterschoß. Das Wort Seele, Nefesh, heißt eigentlich auch Kehle, dort wo der Atem ist. Auch im zweiten Teil der Bibel spielt der Körper eine wichtige Rolle. In vielen Geschichten des Neuen Testaments wird deutlich, dass ein wichtiger Grund, warum Menschen in die Nachfolge Jesu traten, folgender war. Sie wurden gesund, körperlich. Weil Jesus als Heiler bekannt und berühmt war, glaubten sie seinen Worten. Heilungen und Heilen von körperlichen Gebrechen gehörte zum Einmaleins des ersten christlichen Glaubens und der christlichen Gemeinde. Das war das elementare Repertoire des christlichen Glaubens. Das war keine Ausnahme. Bis spät in die Briefe des Neuen Testaments ist es normal zu sagen, wenn jemand krank unter euch ist, sollen die Gemeindeleitenden dafür beten, dass er gesund wird, wie im Jakobusbrief. So wenig der Körper aktuell in unserem Glauben vielleicht eine Rolle spielt, so anders ist das auch in der Weltkirche. Das ist mein dritter Punkt. Körperlichkeit spielt in der Weltkirche, also in vielen christlichen Gemeinden der Welt, eine bedeutsame Rolle. Nicht nur, dass dort viel körperlicher geglaubt wird, das heißt viel mehr Bewegung, Tanzen, Aufstehen, Niedersetzen, Niederliegen, Hüpfen, Umarmen vorkommen, sondern der Körper als Teil der christlichen Existenz wichtig ist. Innen und außen sind viel enger zusammengedacht, Körper und Seele sind viel enger zusammengedacht. Da tun wir uns etwas schwerer. Was daran ist wichtig? Der Körper ist ein Geschenk Gottes. Wir sind als körperliche Wesen geschaffen. Wir sind nicht Geistwesen, sondern wir riechen. Wir hören und stinken. Wir hören und reden. Den einen zwickt der Rücken, bei anderen klickt das Gelenk. Die einen Körper sind so, die anderen so. Das ist kein Zufall, sondern auch mit unseren Körpern erleben wir unseren Glauben und lernen wir zu glauben. Darum haben wir mit dem Körper ein Geschenk und eine Aufgabe. Mit dem Körper erfahren wir unsere Umwelt, wir lernen mit unseren Körpern, wenn wir außer Atem sind, lernen wir, was eine Grenze ist. Wenn der Bauch zu voll ist, lernen wir, dass wir übertrieben haben. Auf unseren Körper zu schauen und zu achten, das ist eine Aufgabe des Glaubens. Und so lernen wir auch Neues über den christlichen Glauben. Gleichzeitig ist unser Körper auch endlich. Das heißt, er wird schwächer. Das Gedächtnis lässt nach. Die Zellteilung verlangsamt sich. Die Regenerationsfähigkeit geht zurück. Es gibt einen klaren Weg des Verfalls. Wir müssen damit auch lernen, mit dieser Schwäche zu leben. Und uns mit ihr anzufreunden, nicht an ihr zu verzweifeln. Wenn wir den Körper im gesunden und im kranken Stadium aus der Gleichung des Glaubens rausnehmen, dann schneiden wir uns den Boden unter den Füßen ab. Denn das Außen hat einen Einfluss auf das Innen und umgekehrt. Der christliche Glaube ist nicht nur Kopfsache, nicht nur eine Gedankenaufgabe. Körperliche Haltungen und Zustände haben einen Einfluss auf unser inneres Leben. Wir beten das Vaterunser im Stehen. Es würde sich vielleicht etwas falsch anfühlen, es im Sitzen zu beten. Körperliche Zustände haben einen Einfluss auf unser inneres Leben. Wer sich krank fühlt und fiebrig ist, der ist meistens nicht voller inneren Tatendrang und sprudelt nicht über vor Enthusiasmus. Wer in der Früh aus der Dusche steigt, hat das Gefühl, den Tag frisch zu beginnen. Wer am Abend ein ausgiebiges Bad nimmt, hat das Gefühl, den Tag ablegen, abwaschen zu können. Das Außen hat einen Einfluss auf das Innen. Pilgern wird nicht umsonst beschrieben als das Gebet mit den Füßen. Darum hat unser Körper und unser körperlicher Zustand auch so viel zu sagen über unser Glaubenserleben. Wer müde betet, erntet müde Gebete. Wer dann betet, wenn er oder sie frisch ist, ist im Gebet vielleicht intensiver verbunden. Unser Glaube ist ein körperlicher Glaube. Wer den Glauben pflegt, pflegt den Körper. Wer den Körper pflegt, pflegt den Glauben. Dabei geht es nicht um die Vergötterung des Körpers, den Körper zur Trophäe zu machen, sondern achtsam und vorsichtig und behutsam mit sich umzugehen, mit dem, was dem Körper und den Blutwerten gut tut. Nicht Raubbau am eigenen Körper zu unternehmen, sondern es zu pflegen. Wir pflegen, was uns wertvoll ist. So heißt es in der Heiligen Schrift, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Tempel Gottes, das ist ein ganz anderer Blick. Der Körper nicht als permanente Aufgabe, als etwas, das belastet, sondern als heiliger Ort, in dem das Göttliche zu Hause ist. Ist unser ganzer Leib einschließlich des Körpers ein Tempel, also ein Raum, in dem wir Gott in besonderer Weise begegnen? Ja, natürlich, sagt der Text. Nicht in unserem Kopf oder gar nur unseren Gedanken begegnen wir Gott, unser Körper gehört dazu. Und dabei denkt Paulus nicht nur an schöne, gesunde Körper, er selbst besaß auch nur einen kranken Körper, der wenig Eindruck machte und trotzdem redet er so. Der Körper verfällt und ist Teil der Schöpfung. Der Tod, oder sagen wir es mal vorsichtiger, dass wir schwächer werden, gehört zum Zeichen des Menschen. Es gehört zu seiner Existenz, die ihm so und nicht anders geschenkt wurde. Das macht ja auch seine Heiligkeit aus. Hast du dir das beim Blick in den Spiegel schon mal gedacht? Dass du ein heiliger Tempel Gottes bist, wenn du das nächste Mal im Spiegel siehst? Genau, so schaut ein heiliger Tempel aus. Vielleicht gehst du anders durch den Tag. Da erzählt Paulus in einem Brief ganz offen von seinen eigenen körperlichen Gebrechen. Er nennt es Stachel im Fleisch. Vielleicht ist das ein Hinweis auf Rheuma oder Arthrose, wir wissen es nicht. Für ihn ist es keine Randnotiz, dass sein Körper nicht perfekt funktioniert. Er kommt ins Nachdenken. Ist Gott nicht gerade ein Gott der Schwachen? War nicht Jesus am Kreuz im Moment der größten Schwäche am stärksten? Weil er unsere Machtspiele nicht mitgespielt hat und die Hingabe über alles gestellt hat? Das passt auf den ersten Blick nicht zu unserem heutigen Denken. Wir wollen stark sein. Paulus sagt, nimm deine Schwäche an, deine Einschränkungen, deine Behinderungen, in ihnen begegnet dir Gott. Wie wichtig unser Körper für religiöse Erfahrungen ist, wird auch deutlich, wenn wir uns Folgendes bewusst machen. Unsere Gedanken, die wir so hoch schätzen, springen überall herum. Sie kreisen oft mehr um Vergangenes oder die Zukunft oder um anderes, als dass sie ganz bei mir sind. Doch mein Körper, mit seinen Schmerzen, seiner Müdigkeit, Unruhe, seinem Durst, seinem Hunger, seiner Zufriedenheit, zieht mich immer in die Gegenwart, ins Jetzt. Hier bin ich und sonst nirgendwo. Mein Körper zieht mich immer in die Gegenwart und damit in die einzig mögliche Zeit, an den einzig möglichen Ort, an dem ich Gott begegnen kann. In guter Verbindung sein mit meinem Körper ist wichtig für Gebet, Meditation und andere Gotteserfahrungen, um in der Begegnung mit ihm ganz da zu sein. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, ich sage nicht mehr, ich habe einen Körper, als wäre es ein Ding. Etwas, das getrennt ist von meinem eigentlichen Ich. Etwas, das mich nur außen umgibt, etwas Uneigentliches. Nein, ich habe keinen Körper, ich bin mein Körper. Ich bin Tempel Gottes, ich bin Seele, Geist und Körper einer Einheit. Und über all das, über mein Leben, da setze ich wie eine Überschrift meinen Lieblingsvers aus dem Psalm, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Auch an den Tagen, an denen mein Schweinehund siegt, an denen ich mich nicht aufraffe, auch für meinen kaputten Rücken danke ich dir für meine schlechte Haltung beim Sitzen, die ich manchmal ganz gut in den Griff kriege und dann wieder gar nicht gut. Für die Tage, an denen ich mit meinen Joggingschuhen durch den Park laufe und merke, wie gut mir das tut, für meinen neuen Fitnessplan und für meine Schusseligkeit, wenn ich meinen Fitnessplan zwischen meinen Unterlagen leider nicht mehr finde. Ich danke dir für meine Ohren, meine Nase, die ich so lange zu groß fand und jetzt gerade recht. Für meinen Mund, meinen kläglichen Bartwuchs, für meine Kraft, die mich manchmal selbst überrascht. Und ich danke dir für meine Schwäche, die mich manchmal vor mir selbst schützt. Danke, dass du mich genauso gut findest, Gott. Dann muss ich es nicht immer selbst. Amen.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen.